Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Wickeltisch Startup Podcast. Mein Name ist Jonas und ich begrüße euch recht herzlich. Kann ich auch ohne Startkapital gründen? Das ist eine Frage, die sich bestimmt schon einige von euch gestellt haben, oder? Was das Ganze mit dem Titel der heutigen Folge zu tun hat, vom Dienstleister zum eigenen Produkt oder wie wir es im Interview genannt haben, von der Agentur zum Startup, darüber sprechen wir mit Patrick von Polarstein Education. Polarstein Education hat als Dienstleister oder Agentur im Bereich digitale Bildung gestartet und das quasi ohne größeres Startkapital. Inzwischen produzieren sie sogar schon ihre eigenen Produkte, wie es bei einem klassischen Startup der Fall ist. Aber mehr dazu verrät uns Patrick gleich in der Folge. Dann habe ich eigentlich auch schon wieder genug gebabbelt. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein in die Folge. Viel Spaß und lasst uns ein Feedback da, wie ihr es fandet.
Wickeltisch, der Startup-Podcast.
So, hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Wickeltisch-Podcast. Ich bin heute hier, ich bin Jonas vom ACE, vom Aachen Entrepreneurship Team und das ist Patrick, mit dem ich heute hier bin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast erstmal. Patrick und sein Unternehmen Polarstein Education sind heute bei uns zu Gast. Wir sprechen über das Thema von der Agentur zum Startup und wie der Transformationsprozess da aussieht. Und zuallererst, damit unsere Zuhörer erstmal wissen, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben, stell dich doch einmal bitte ganz kurz vor, vielleicht in 5-6 Sätzen.
Klar. Ich bin Patrick, ich bin einer der Mitgründer von Polarstein Education. Ich wohne hier in Aachen, wir sind auch hier in Aachen gegründet. Ich habe vorher hier studiert und habe während des Studiums eigentlich gemerkt, im Rahmen von so einem Hiwi-Job, dass ich mich total für digitale Bildung interessiere und dass da einfach unheimlich viel Potenzial ist. Und hatte dann die Vorstellung, okay, wie wäre es eigentlich, wenn man mal so ein Team hätte, was sich nur darauf spezialisiert. Und so sind wir einfach angefangen.
Perfekt. Ich denke, das ist doch schon mal eine ganz gute Vorstellungsrunde. Polarstein Education ist schon seit geraumer Zeit ein Begriff in der Aachener Gründerszene, kann man glaube ich so sagen. Und für die Leute, die euch jetzt noch nicht kennen, noch nie kennengelernt haben, was macht ihr eigentlich genau und wie sieht das eigentlich aus bei euch so?
Ja, also mittlerweile kann man Polarstein Education beschreiben wie so eine Maschine. Also man gibt irgendwie vorne Content rein, das sind dann meistens unsere Kunden oder Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind Experten aus sämtlichen Bereichen, die aber alle Erwachsenenbildung machen.
Okay.
Und was unser Team macht, ist einmal, dass wir ein Media- und ein Content-Team haben, die dabei helfen, wirklich moderne Lernformate zu bauen, zum Beispiel kurze Erklärvideos oder interaktive Cases. Und wir haben auch ein Tech-Team, das das dann technisch umsetzt, das zum Beispiel Lernplattformen hostet für Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Und dieses Zusammenspiel ist eigentlich das Besondere aus Polarstern, dass halt wir ein Media-Team und ein Tech-Team miteinander bündeln, die sich spezialisiert haben auf die Entwicklung von zum Beispiel Online-Kursen.
Mega. Das klingt doch schon mal mega spannend, würde ich sagen. Ich würde direkt weitermachen, zur ersten Frage gehen, damit wir hier in das ganze Thema mal einsteigen können. Was würdest du sagen, wenn du dir, wir haben ja jetzt die Begriffe Agentur, wir haben die Begriffe Startup, wo würdest du Unterschiede festmachen? Gibt es Unterschiede? Und wenn ja, wo liegen die? Was genau steckt dahinter? Was sind diese beiden Begriffe?
Ja, ich finde Begrifflichkeiten da relativ schwierig, weil auch eine Agentur kann natürlich ein Startup sein. Ja. Also für mich war ein Startup immer ein Unternehmen, was vielleicht jünger ist als 5 Jahre und was halt die Ambition hat, sehr, sehr stark zu wachsen. Und im besten Fall ein Geschäftsmodell hat, was so einzigartig ist oder zumindest sehr, sehr selten ist. Also was jetzt nicht einfach zum Beispiel ein Franchise-Unternehmen ist. Und Agentur bedeutet für mich eigentlich, dass man ein Dienstleister ist, der anderen zuarbeitet und da auch meistens in eine längerfristige Beziehung tritt, als wenn ich jetzt nur einmalig ein Produkt verkaufe. Und dementsprechend waren wir beides. Das Besondere daran ist, glaube ich, dass man sehr nah am Kunden direkt ist, wenn man eine Agentur ist. Das ist grundsätzlich schon mal gut für Startups und dass wir sehr viel gelernt haben. Nachteile von einer Agentur sind meistens Skalierbarkeiten. Das ist sehr schwierig, ist eine Agenturleistung zu skalieren im Vergleich zu zum Beispiel einem rein digitalen Produkt. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns gerade weiterentwickeln von einer Agentur hin zu einer Agentur, die auch Produktgeschäft betreibt, indem wir zum Beispiel eigene Online-Kurse und Online-Akademien auf den Markt bringen.
Wann habt ihr gemerkt, dass ihr diesen Wandel anstreben wollt oder dass ihr das machen wollt? Wie sah das aus?
Also wir haben das nach einem halben Jahr kam das ganze Thema Skalierbarkeit mit rein, weil wir gesehen haben, dass unsere Produkte, also Online-Kurse, die wir anbieten, sehr schnell skalieren. Unser erster Kurs, es war damals ein Kurs, der wahrscheinlich auch für eure Community interessant sein könnte, da ging es um Wagniskapitalfinanzierung und da hatten wir mit dem ersten Online-Kurs 20.000 Einschreibungen und haben wir gesagt, okay, das ist ja krass, aber da haben wir jetzt als Agentur nichts von. Also wenn ich dir den Online-Kurs verkaufe und du hast dann 20.000 Nutzer, dann profitiere ich nicht direkt. Und dann haben wir angefangen und haben gesagt, okay, wir machen eine Umsatzbeteiligung mit zum Beispiel den Professoren, mit denen wir damals gearbeitet haben. Das war so der erste Schritt nach einem halben Jahr. Und dann so nach anderthalb Jahren bis heute, wir sind jetzt ungefähr 2 Jahre alt, haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt so viel Erfahrung gesammelt in verschiedenen Märkten, wir wollen eigentlich selber mal ein Produkt an den Start bringen und versuchen da auch Märkte zu identifizieren, wo wir denken, so, da gibt es gar keine guten digitalen Angebote und da bauen wir jetzt unsere eigenen Sachen.
Ja.
So, weiß ich nicht, Polarstern Originals waren scherzhaft so intern. Ne? Also es ist natürlich nicht ernst gemeint, dass wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt top vergleichbar mit dem, was Unis oder so anbieten. Aber wir glauben, dass wir in gewissen Bereichen den meisten Unis und Unternehmen voraus sind, weil wir halt sehr gut verstehen, was macht ein Online-Kurs besonders gut.
Ja, in welcher Rolle seht ihr euch dann? Seid ihr eher der zuarbeitet, der quasi präsentiert, oder seid ihr eher so jemand, der mehr oder weniger auch selber was in die Hand nehmen kann? Jetzt hast du von Originals gesprochen, das wäre ja quasi in diese Richtung. Diese Skalierbarkeit, von der du gesprochen hast. Wenn du dir das Produkt vornimmst oder das Produkt, was sich jetzt anbahnt sozusagen vornimmst, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sieht mein Profit aus? Was habe ich davon, wenn ich eure Originals sozusagen beziehe oder mir das Ganze mal anschaue?
Der Unterschied zwischen so einem Original-Produkt und unserer reinen Agenturleistung ist, dass wir in der Agenturleistung meistens relativ unflexibel sind, wenn wir zum Beispiel mit Konzernen zusammenarbeiten. Da gibt es eine relativ starke Vorstellung, wie das Produkt auszusehen hat. Und eine Produktänderung muss meistens im schlimmsten Fall durch verschiedene Komitees durch oder über mehrere Hierarchiestufen hinweg. Und wenn wir als kleines Team jetzt etwas entwickeln, dann können wir viel schneller iterativ testen, was wir an diesen Kursen verändern wollen. Das heißt, jemand, der heute einen Kurs von uns kauft oder eine Jahreslizenz für einen Kurs, kann davon ausgehen, dass dieser Kurs in einem halben Jahr vielleicht komplett anders aussieht oder dass der neue Elemente bekommt, die er beim Kauf noch gar nicht kannte. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man sagt, ich kaufe das nicht einmalig, sondern ich kaufe eigentlich eine Mitgliedschaft, dann auch in der Community, habe auch andere Menschen, die mit mir lernen und das Produkt passt sich an mein Feedback an.
Das ist wirklich, wirklich cool, muss man ehrlich sagen. Sehr, sehr viel dazu, war extrem spannend. Was mich jetzt irgendwo auch interessieren würde und vielleicht auch so ein paar von den Leuten draußen, wieso habt ihr damals denn als Agentur gestartet? Also ich meine, ihr hattet ja die Idee oder du hattest die Idee, ich weiß nicht genau, wie das aussah, hattet die Idee, wolltet was machen, wieso als Agentur? Wieso nicht gesagt, weiß ich nicht, wir versuchen Kapital zu raisen oder ähnliches, sondern wie kam der Start? Ja.
Also wir waren damals zu zweit, Sebastian und ich haben hier in Aachen an einem Lehrstuhl gearbeitet und haben eigentlich gesehen, dass das innerhalb von der Uni sehr langsam und sehr komplex ist, so einen Online-Kurs zu entwickeln. Und da war es einfach naheliegend zu sagen, wir gehen raus aus der Uni, gründen eine eigene Gesellschaft, die dann in der Lage ist, diese Dienstleistung anzubieten. Das war einfach ein logischer Schritt. Und dann, als wir darüber nachgedacht haben, ob wir zum Beispiel zu Investoren hingehen oder ob wir, was hier sehr üblich ist, an so Förderprogrammen wie Exist teilnehmen, sind wir eigentlich sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es Sinn macht, von Anfang an zu sagen, das muss Cashflow positiv sein. Weil ein Dienstleister, der nicht Cashflow-positiv ist und der auch einem Investor nicht sagen kann, wir werden irgendwann gigantisch, der wird sehr, sehr schwer haben, eine Runde Kapital zu kriegen und der wird es auch sehr schwer haben, Folgerunden zu kriegen. Und das ist etwas, was viele Startups vergessen, dass in dem Moment, wo ich einmal von jemandem Geld raise, gehe ich mehrere Commitments ein. Einmal das Commitment, dass ich irgendwann verkaufen muss, weil der Investor ja auch sein Geld zurückhaben will. Der ist meistens ein VC, der selber einen Fonds hat und alle paar Jahre seinen Fonds closen muss, um dann wieder einen neuen Fonds zu raisen, auch seinerseits. Das ist eine Sache. Und mir war damals nicht bewusst, wie so eine Exit-Strategie aussehen könnte für so eine Agentur. Heute ist das anders. Heute weiß ich, okay, ich könnte ein einzelnes Produkt von uns an einen Verlag verkaufen oder ich könnte allein die Daten und das Wissen über Online-Kurse verkaufen. Also heute sehe ich Exit-Strategien, aber die haben wir damals einfach nicht gesehen. Deswegen wäre es für mich unlogisch gewesen, einem Investor klarzumachen, dass es eine gibt. Und das andere ist, dass viele Startups, die einmal in so einen Zyklus reinkommen, die brauchen immer wieder neues Geld. Und die meisten Geschäftsführer, die ich kenne, verbringen 20-30% ihrer Arbeitszeit damit, die nächste Runde abzuschließen und fokussieren oder können sich dann einfach nicht so sehr auf das Produkt fokussieren. Und deswegen haben wir so angefangen und das haben wir zum Glück bis heute geschafft, dass wir das immer Cashflow positiv durchfinanzieren konnten. Und ich mache die Überlegung dann wieder auf, wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir haben Produkte oder Kurse, die Geldmaschinen sind. Also wo der Profit am einzelnen Nutzer deutlich größer ist, als zum Beispiel die Customer Acquisition Cost. Also das, was es mich kostet, jemanden für diesen Kurs zu werben. Weil dann habe ich eine ganz andere Verhandlungssituation gegenüber einem VC. Weil dann sage ich, du investierst nicht in eine Idee und in Risiko, sondern du investierst in Wachstum.
Spannend. Wirklich, wirklich spannend. Also ich finde das sowieso, ich habe mich ja schon mit einigen CEOs, mit einigen Leuten unterhalten, die Unternehmen gegründet haben und das, was ganz oft nicht so sehr zur Sprache gekommen ist, ist das Thema, wie sind wir damals gestartet, quasi, warum haben wir nicht geraced? Weil viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, haben geraced, die haben, sind diesen Vertrag eingegangen und haben gesagt, okay, wir machen das. Aber das sind Punkte, die von deiner Seite kommen, muss ich ehrlich sagen, finde ich sehr, sehr spannend, finde ich sehr, sehr cool. Jetzt hast du ja gerade schon ein paar Einblicke gegeben. Etwas Weg liegt ja schon hinter dir oder hinter euch. Mit dem Rückblick darauf, welche Handlungsvorschläge für Hörer, die jetzt sagen, okay, ich möchte starten, aber ich weiß noch nicht wie, ich habe vielleicht eine kleine Idee, aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht brauche ich sogar ein bisschen Geld dafür, wie soll ich da rangehen? Aus deiner Sicht konkrete Handlungsvorschläge für eben diese Personen?
Ja, also ich glaube, man muss sich relativ klar einordnen in Geschäftsmodelle, die funktionieren ohne externes Investment, die man irgendwie bootstrappen kann, irgendwie Geld zusammenkratzen
bootstrappen
kann.
Bootstrappen, kurz
als Definition. Bootstrappen heißt, dass ich halt selber mich aus eigenen Mitteln finanziere und dass ich eben kein externes Kapital reinnehme. Und wenn das möglich ist, sollte man das immer machen, weil das unheimlich viel Freiheit gibt.
Klar, wirklich, ja.
Und ich glaube, die meisten Unternehmer sind auch so, dass sie, ein Grund, warum sie Unternehmertum schätzen, ist, weil sie sehr frei sind. Und ein bisschen Freiheit wird genommen durch ein Investment auf jeden Fall. Und wenn das möglich ist, sollte man das tun. Und wenn das nicht möglich ist, dann finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man versucht, ein Produkt an den Markt zu bringen, für das ich schon Zahlungsbereitschaft nachweisen kann, wenn ich mit einem Investor spreche. In irgendeiner Art und Weise. Da muss ich noch nicht wissen, wie das Pricing genau aussieht. Ich muss auch noch nicht die Details wissen, wie ich das unbedingt skaliere. Aber ich brauche irgendeinen minimalen so ein Proof of Concept.
Ja.
Und den sollte man sich wirklich holen, indem man sehr, sehr nah am Kunden ist. Das war ein Vorteil, den hatten wir, weil dadurch, dass wir eine Agentur waren, saßen wir immer mit dem Kunden zusammen.
Ja.
Ich glaube, viele machen den Fehler und basteln zu lange an ihrer Idee und gehen dann in den Markt und werden enttäuscht. Und es gibt auch viele Programme, die dieses Verhalten vielleicht sogar fördern. Weil wenn ich heute eine Wirtschaftsförderung bekomme oder ein Exist-Programm, dann muss ich mich ja, dann bin ich nicht gezwungen, mich mit dem Kunden auseinanderzusetzen, weil ich habe so ein Jahr, Runway heißt das immer, also wann ist so die Klippe, wo ich kein Geld mehr habe. Und damit hat man oft ein ganzes Jahr Runway. Das heißt, im schlimmsten Fall kann ich mich ein Jahr lang mit meinem Produkt beschäftigen, aber nicht mit meinem Kunden. Und deswegen wäre mein Tipp eigentlich, man muss sich selber dazu zwingen, sehr viel Zeit mit dem potenziellen Kunden oder Kunden zu verbringen.
Ja, welche konkreten Strategien seid ihr da gegangen? Also ich meine, ihr hattet eine Idee und wollt das an den Mann bringen, habt festgestellt, okay, wir müssen uns mit dem Kunden auseinandersetzen, wir müssen auf den Kunden eingehen, wir müssen wissen, was der potenzielle Kunde möchte. Wie genau sah eure Strategie da aus?
Also eine Sache war, wir haben uns erstmal aufgeschrieben, was sind eigentlich die Selling Points von so einer Dienstleistung. Und ganz wichtig war, ich wollte in den größten Kategorien, wo auf die Entscheidung des Kaufs beruht. Also wir haben uns angeschaut, wenn jetzt jemand ein Professor ist oder eine private Uni und die kauft so einen Dienstleister, was sind die 4, 5 Kriterien? Und ich wollte in fast allen Kriterien signifikant besser sein als alle anderen Dienstleister, weil viele denken, nur weil sie so 10% besser sind, das reicht aus. Das reicht überhaupt nicht aus, um in so einen Markt reinzudringen. Um in den Markt einzudringen, muss man in mindestens einer Kategorie, in einer Hauptkaufentscheidung signifikant besser sein. Das war bei uns das Pricing. Die Entwicklung von so einem normalen Online-Kurs, MOOC hieß die damals, also Massive Open Online Course, hat immer so um die 70.000 Euro gekostet. Mit Personalstunden, die in den Content reingehen, mit Video-Production, auf eine Plattform bringen. Und wir haben gesagt, wir machen eine Pauschale von 25.000 Euro. Egal wie, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Wir haben uns natürlich auch am Anfang keine Gehälter gezahlt. Das war ein Riesenvorteil. So, und dadurch sind wir in den Markt reingekommen. Und dann haben wir angefangen, Prozesse zu automatisieren, die normale E-Learning-Anbieter nicht automatisieren würden, weil wir eher eine Tech-Company waren und die waren eher Medien-Company.
Was zum Beispiel?
Ja, also zum Beispiel haben wir angefangen, in Workshops, in 3 Workshop-Tagen am Anfang mit dem Kunden ein Storyboard zu schreiben. Mhm. Und dieses Storyboard führt dann automatisch zu gewissen Tickets, die abgearbeitet werden bei den Mitarbeitern. Und wir haben versucht, einen Standardprozess zu schaffen. Also wir haben versucht zu sagen, okay, egal ob ich jetzt einen Chemiekurs baue oder einen Mathekurs oder wo wir jetzt gerade sind, wir machen gerade fast nur noch mittelständische Weiterbildung. Was ist so der kleinste gemeinsame Nenner? Wie muss dieser Prozess aussehen? Und das Endprodukt war so eine Art Projektplan, der ist 90 Tage lang. Das sind so Development Sprints. Mhm. Und dadurch, dass wir immer wieder dasselbe machen, ist jeder in unserem Team natürlich auf seinen Teilbereich fokussiert. Und das senkt die Kosten. Weil an der Uni war es eher so, da war sehr viel Schnittstellenmanagement. Ja. Und Schnittstellenmanagement ist sehr, sehr teuer, wenn man halt nicht so eingespielt ist.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Krass. Ja, mega cooler Tipp. Soweit waren das meine 3 Fragen heute an dich. Und ich habe zum Abschluss noch eine Kleinigkeit, die ich vorbereitet habe, vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Einmal ganz kurz, dein größter Fail, wo du sagen würdest, das war eine sehr peinliche Situation oder sehr unangenehm, wenn dir da was einfällt. Und vielleicht zum Ende hin noch ein kleiner Buchtipp von dir, wo du sagst, das ist ein Buch, das könnte man lesen.
Wort geht an dich. Mein größter Fail, also persönlich mein größter Fail ist sicherlich mein Studium. Das hat sehr gelitten unter dieser Gründung.
Ja.
Und als Unternehmen, das ist ja wahrscheinlich für die Gründer interessanter, der größte Fail ist tatsächlich, Menschen auf die falschen Aufgaben zu setzen und immer wieder zu versuchen, gerade bei studentischen Hilfskräften zum Beispiel. Wir haben sehr viel gemacht über studentische Hilfskräfte, auch heute noch. Und wenn jemand für eine Aufgabe einfach nicht geeignet ist oder nicht motiviert ist, dem dieselbe Aufgabe 2 oder 3 Mal zu geben, um immer wieder zu versuchen, guck mal, du kannst doch da was besser machen, da was besser machen. Ich glaube, so schwer an das fällt, man muss einfach als, weiß ich nicht, Teamleiter oder Geschäftsführer oder sonst was irgendwann sagen, die Person ist dafür einfach ungeeignet. Und dann sucht man was Neues und wenn es nicht passt, dann passt es nicht.
Ja.
Also da hätten wir viel härter in den Entscheidungen sein müssen. Und unser Learning, glaube ich, aus solchen Situationen war dann immer, wir sind halt super locker und alle leicht im Umgang, aber wir sind halt hart in der Sache. Und wenn jemand etwas nicht kann, dann muss man das sehr früh einsehen und man darf sich das nicht schönreden.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Ein Buchtipp.
Buchtipp. Ist schwierig. Also ich habe jetzt vor 2 Wochen ein Buch zu Ende gehört. Das heißt Measure What Matters. Mhm. Und das finde ich deshalb cool, weil da geht es um ein Konzept. Das heißt Objectives and Key Results. Das ist so ein, ja, eigentlich wie so eine Management Guideline. Also wie man sich Ziele setzt, wie ein Unternehmen sich Ziele setzt und wie dieses eine oder diese großen Ziele dann sich runterbrechen auf jeden einzelnen Mitarbeiter. Und diese Denkweise fand ich total spannend, weil da konnte jeder Mitarbeiter sehen, wenn er was Kleines schafft, dann schafft das Team ein bisschen was Kleineres und dann schafft das Unternehmen, kommt nach vorne. Das finde ich ganz gut geschrieben, weil das sehr viele kleine Geschichten erzählt aus Unternehmen wie IBM und auch Startups und Google, die das benutzen. Und wir probieren das jetzt. Das ist das erste Quartal, wo wir mit diesen Objectives and Key Results arbeiten. Ich bin mal gespannt, was so das Feedback vom Team ist. Aber das Buch ist auf jeden Fall wert. Super.
Einmal nochmal den Namen.
Measure What Matters.
Perfekt. Super. Dann wäre das an dieser Stelle auch schon die Folge gewesen.
Cool.
Patrick, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und es war super. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns oder hören uns bei der nächsten Folge vom Wickeltisch Startup Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Wickeltisch, der Startup Podcast.